Dieser Podcast wird präsentiert von der HWZ. Berufsbegleitend weiterbilden an der Hochschule für Wirtschaft Zürich. Direkt beim Hauptbahnhof.
NZZ Akzent.
Hallo Andreas.
Hallo Antonia.
Du hast mir da so Fotos mitgebracht, mit denen ich ehrlich gesagt nicht gerade viel anfangen kann. Ich sehe vermummte Männer in Uniform bei einem Flugzeug.
Ja, das ist aber eine Szene, die ziemlich viel Aufsehen erregt hat. Auf dem Flughafen von Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso, da landete ein großes Transportflugzeug und es war eben auch sofort ersichtlich, woher das kam, aus Russland. Die russische Flagge hat man da nicht etwa versteckt oder so. Mhm. Und die Männer, die herumstanden in Tarnanzügen, die waren auch erkenntlich, dass das nicht Afrikaner waren, hellhäutige Männer, die Militärmaterial aus diesem Flugzeug herausholten.
Und was passiert da genau?
Das war die Landung der ersten 100 russischen Soldaten Ende Januar. Aha. Soldaten, die nun den Auftrag haben, in Burkina Faso für Sicherheit zu sorgen. Und dieses Militärkontingent soll in der nächsten Zeit auch noch anwachsen. Und damit ist es offiziell, Russland schickt eigene Soldaten nach Afrika. Und ein jahrelanges Versteckspiel ist damit zu Ende.
Wladimir Putin baut ein mysteriöses Afrika-Korps auf. Was Russland damit vorhat, erklärt Auslandredaktor Andreas Rüsch. Ich bin Antonia Moser. Andreas, das Versteckspiel ist zu Ende. War das denn irgendwie mal geheim?
Ja, russische Bewaffnete sind seit vielen Jahren in Afrika aktiv. Seit 2017, da wusste man aber noch sehr wenig Bescheid darüber, war eine damals noch besonders geheimnisvolle Miliz beauftragt, eben auch solche Regime zu unterstützen und gewisse Aufträge auszuführen. Und diese Organisation ist später sehr berühmt geworden, die Gruppe Wagner, geleitet vom ebenso geheimnisvollen Geschäftsmann Jewgeni Prigozhin, einem engen Kreml-Vertrauten. Diese Gruppe Wagner hat ein Land nach dem anderen gewissermaßen auf dem Schachbrett der Geopolitik besetzen können. Und das Interessante, und deshalb spreche ich von einem Versteckspiel, ist, dass der russische Staat jahrelang jede Beziehung zu dieser Gruppe verneint hat. Mhm. Und Prigozhin selber hat immer auch alles dementiert und hat gesagt, er habe keinerlei Beziehung zu dieser Firma, wie es offiziell organisiert war. Und damit konnte man sich eben von der russischen Seite her auch die Hände in Unschuld waschen, alle Verantwortung abstreiten für die dubiosen Tätigkeiten dieser Gruppe. Denn diese Wagner-Leute waren berüchtigt für ihre Brutalität, für ihre Skrupellosigkeit. Es hat auch Hinweise auf Massaker gegeben durch diese Bewaffneten. Das hat aber geändert seit dem Ukraine-Krieg. Im Rahmen des Ukraine-Krieges wurde dann die Gruppe Wagner auch offiziell anerkannt und die hat in der Ukraine auch gekämpft. Und damit ist gewissermaßen dieser Mantel der Vertuschung gefallen. Mhm. Und Prigozhin ist auch an die Öffentlichkeit gegangen im Ukraine-Krieg und wurde plötzlich sichtbar für die ganze Welt.
Ist ja dann aber umgekommen, Prigozhin.
Ja, Prigozhin hat seine Macht überschätzt, hat zwar eine wichtige Rolle gespielt in diesem Krieg, hat dann aber gemeutert gegen die Moskauer Führung und zwei Monate später war er tot, umgekommen in einem Flugzeugabsturz, den man den russischen Geheimdiensten zuschreibt.
Und die Frage war ja dann, was passiert mit Wagner, wenn der Chef weg ist?
Genau. Man muss sich Wagner vorstellen wie ein großes Geschäftsimperium, das nun eine Konkursmasse darstellt nach dem Tod des Chefs und auch wichtiger Mitarbeiter. Und ein ganz großes Stück in dieser Konkursmasse waren eben die Geschäfte in Afrika. Und der russische Staat hat nach dieser Meuterei, nach dieser Erfahrung, dass diese Organisation gar nicht so gut kontrollierbar ist, beschlossen, hier die Zügel viel enger anzulegen. Und es wird deutlich, dass der russische Staat selber diese kriegerischen Operationen in Afrika übernehmen möchte. Okay. Und im vergangenen November taucht dann erstmals auch eine Bezeichnung für diese neue Struktur auf. unter dem Namen Afrika Korps. Das ist die neue Organisation, die die Wagner-Truppen in Afrika übernehmen soll. Und das wird jetzt nach und nach in immer mehr Ländern sichtbar.
Aber warum macht das Russland als Staat jetzt? Also warum wollen sie dieses Afrika-Geschäft irgendwie integrieren?
Putin hat ganz offensichtlich Ambitionen auf diesem Kontinent. Er sieht Russland als Großmacht und eine Großmacht soll auf allen Kontinenten Einfluss ausüben. Und Russland sieht ganz besonders in Afrika die Chance, in einzelnen Ländern eben Fuß zu fassen, besonders in der Sahelzone, wo es eine Reihe von eher schwachen Regierungen, schwachen Staaten gibt. Und diesen Ländern bietet Russland gewissermaßen Survival Packages an,
okay,
diesen Regimen. Also das muss man sich wirklich vorstellen als Überlebenshilfe für schwache Regierungen. Man schickt da Truppen, man schickt Waffen, man bietet aber auch politische Unterstützung an in internationalen Gremien, bis hin aber auch zu politischer Propaganda. Das ist ja auch etwas, das Russland sehr gut kann. In den letzten Jahren hat das Russland mit Erfolg mit mehreren solchen Regierungen in der Region gemacht, in Mali, in eben auch in Burkina Faso, in der Zentralafrikanischen Republik. Und das neueste Beispiel, wo man sieht, wie Russland versucht, einen Fuß in die Tür zu bekommen, das ist die Republik Tschad. Auch in Tschad ist letztlich eine Putschistenregierung an der Macht, eher schwach, braucht internationale Unterstützung. Und Putin hat im Januar einen pompösen Staatsempfang für den Machthaber von Tschad organisiert in Moskau. Also mit einer riesigen Autokolonne, die durch Moskau fuhr und dann auch einen Empfang im Kreml in einem dieser Prunkpaläste vor goldverschnörkelten Wänden.
Merci, Monsieur le Président.
Da sitzen die beiden Machthaber, Putin und der Mohammad Deby, und besprechen eben, was ihre gemeinsamen Interessen sein könnten.
Russia, Afrika, Petersburg.
Und sehen noch fröhlich aus.
Allerdings, die Laune scheint gut zu sein, weil beide sehen die Möglichkeit, hier ihre Beziehungen auszubauen. Und sie sagen das auch ganz offen. Was ungesagt bleibt allerdings, ist, dass ja Deby Tschad jahrelang jetzt verbündet war mit Frankreich. Frankreich hat sehr enge Beziehungen immer gehabt mit Tschad. Aber dieser Machthaber aus Tschad signalisiert damit auch den Franzosen, also ich könnte auch mit den Russen, wenn ihr mich nicht stärker unterstützt. Und Putin hilft bei diesem Spiel, weil er auch weniger Skrupel hat, diesen Machthaber in den anstehenden Wahlen zu unterstützen, während ihm Frankreich Kritik an den autoritären Verhältnissen im Land geübt hat.
Und Putin gewinnt dadurch Macht, also könnte ein Land mehr auf seine Seite ziehen sozusagen.
Das bleibt jetzt abzuwarten, aber bei verschiedenen anderen Ländern in der Region hat das eben genau auf diese Weise sehr gut funktioniert.
Wir sind gleich zurück.
Lust auf neue Herausforderungen? Dann ab an die HWZ. Unsere Studiengänge bieten dir Flexibilität, ein großes Netzwerk und praxisorientierte Inhalte. Unsere visionären Bildungsangebote im Bereich Wirtschaft vermitteln dir Wissen, das du unmittelbar im Alltag anwenden kannst. HWZ, deine Hochschule für Wirtschaft, direkt am HB Zürich.
Andreas, Putin möchte seinen Einfluss in Afrika ausbauen, Russland zu einer Großmacht irgendwie aufbauen und schickt dafür Truppen. Geht es dabei irgendwie auch ums Geld? Also verdient Putin oder Russland damit auch etwas?
In erster Linie geht es schon um Macht und Einfluss. Aber das Geld spielt eine wichtige Rolle. Einerseits verkauft Russland Waffen. Russland ist in den letzten Jahren zum wichtigsten Lieferanten aufgestiegen in der subsaharischen Region, also mit großem Abstand vor anderen Ländern wie China. Aber Russland hat auch andere Chancen gewittert, Geschäfte zu machen, und das in allererster Linie im Rohstoffbereich.
Deep in Sudan's gold country.
Wir hören hier Ausschnitte aus einer CNN-Dokumentation aus dem Sudan.
We investigate a force more powerful than Sudan's government controlling its gold.
Und dort ist Russland ganz offensichtlich, und das ist gut gezeigt worden in dieser Dokumentation, direkt involviert im Goldgeschäft.
Providing gold for a war, a continent away.
Es gibt viele kleine Goldschürfer. Gold wird aber im Sudan auch raffiniert und dann weiter ins Ausland geschickt. Und da ist Russland mit seinen Vertretern im Land dick im Geschäft drin. Das ist ein Milliardengeschäft. Und man kann vermuten, dass diese Gewinne aus diesem Geschäft dann eben auch den Krieg in der Ukraine mitfinanzieren.
Aber wie kommt jetzt Russland zu diesen in den Sudan zu diesen Goldgeschäften? Also gibt es auch irgendwie ein Gegengeschäft oder wie läuft das?
Das ist alles extrem undurchsichtig und das erstaunt ja auch nicht, weil alles im Rahmen der Halblegalität oder Illegalität sich abspielt. Aber der Schluss liegt nahe. Wenn man diese Regime unterstützt mit Waffen und Truppen, sich den Einfluss sichert, der sich dann auch wieder auszahlt, dass man dieses Goldgeschäft ein Stück weit unter die eigene Kontrolle nehmen kann. Also ein Geben und Nehmen, ein sich Finanzieren durch diese sehr dubiosen, teilweise sich auch illegalen Geschäfte, da ist Russland dabei und zeigt das eigentlich in der ganzen Region vom Sudan bis zum Atlantik, fast Burkina Faso, in all diesen Ländern, wo viele Rohstoffe gefördert werden, die für Russland attraktiv sind, Uran, Juwelen, Kobalt und so weiter.
Also kann man eigentlich zusammenfassend sagen, wie bei so vielen Dingen geht es am Schluss um Macht und um Geld.
Das ist tatsächlich so. Neu ist allerdings eben, dass Russland das ein Stück weit offener macht als früher. Mhm. Nicht mehr mit einer versteckten Miliz, sondern mit seinen eigenen Truppen jetzt auch Präsenz zeigt auf diesem Kontinent. Die Ambitionen sind eher noch gewachsen, würde ich sagen. Es gibt auch mehr Chancen, die Russland jetzt ausnutzt mit neuen Ländern, wo man hofft, Fuß zu fassen. Und eine Überlegung ist da auch, mehrere dieser Länder in einen politischen Block zusammenzufassen. Einen Block von Sahelländern, die dann eben nicht mehr pro-französisch sind und gewissermaßen unter westlichem Einfluss stehen, sondern direkt unter russischem Einfluss. Und so würde sich dann eben auch der geopolitische Einfluss von Russland verstärken.
Was würde das denn heißen für den Westen, auch für uns, wenn sich das so verschieben würde?
Es ist klar, der Kampf um die Weltherrschaft wird nicht in dieser Region entschieden. Man sollte es auch nicht übertreiben. Es ist trotz allem eine einzelne Region nur. Aber es ist eine wichtige Region für den Westen trotz allem. Ich würde sagen, aus zwei Gründen. Rohstoffe, die eben auch wir beziehen. Für Frankreich wichtig das Uran aus Niger beispielsweise. Mhm. Und es ist eine Region, die in den Migrationsströmen eine große Rolle spielt. Durch diese Länder kommen Migranten aus südlichen Regionen von Afrika in Richtung Mittelmeer, gelangen dann über die Mittelmeerroute nach Europa. Und da ist es schon von Interesse, dass man einen gewissen Einfluss hat auf diese Region, mit diesen Regierungen zusammenarbeiten kann und nicht im Gegenteil, dass Russland hier die Migrationsströme sogar noch mit beeinflussen kann. Also insgesamt ist es eine Entwicklung, die in Europa durchaus Besorgnis auslösen sollte.
Andreas, herzlichen Dank für deinen Besuch im Studio.
Ich danke dir, Antonia.
Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Alice Grosjean. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.